Freut mich, euch wieder zu sehen. Ein herrlicher Hanukkah für alle. Und wir machen weiter mit unserem Shir. Wir sind jetzt auf in Masechet Megillah, Daf Chav Chet Amud Bet. Und ich mache jetzt einen Screenshare, damit wir das alles mitbekommen. Letzte Woche haben wir noch gelernt, wie man eigentlich in einer verfallenen Synagoge oder zerstörten Synagoge eigentlich man nicht alles tun darf. Man darf es nicht einfach als säkulärer Ort nützen. Und man soll auch eigentlich es nicht zu sehr pflegen, damit es traurig macht. Weil man soll dann dazu kommen, um es wieder aufbauen zu wollen. Und dann heißt es, ne otin bahen, in allgemeinen Synagogen, jetzt müsste ich auf der früheren Amud zeigen, eine Sekunde.
Wieso? Das ist Amud Bet ganz oben.
Ja, aber ich will ein bisschen früher gehen.
Okay.
Ich will aus der Mishnah vorlesen. Wo oder mal Rabbi Yehuda Beit Knesset Shechara, wenn das Pidim, wenn das Pidim betocho, wenn Avshilim betocho, Chavalim, wenn Porsin betocho Metzudot, wenn Shutchin al Gago Perot, wenn Otzin oto Kapandaria, Shenemar, ja, das ist, was in der Mishnah steht. Das sucht man alles nicht wegen Ogmat Nefesh. Dann, das heißt, eine zerstörte Synagoge hat noch immer einen Status, der zu beehren ist. Das haben wir letzte Woche gelernt und haben wir letzte Woche auch noch am Anfang des Jahres gelernt. Tanu Rabbanan, Rabbin haben gelernt, Batech Knesiot, Synagogen. Einen Norgin bei Kalut Rosh, man tut sich nicht leichtsinnig dort benehmen. Ein Ochlin bei Hen, man isst nicht dort. Ein Schotin bei Hen, man trinkt nicht dort. Und jetzt gehen wir weiter zu, was ich euch gerade gezeigt habe. Hier ist das Screenshare. Ganz oben. Ve'ene Neotin bei Hen. Was ist ein Neotin bei Hen? Sagt Rashi, ein Neotin bei Hen. Erste Zeile. Ve'ein mit Kashtin Letocho, wenn mit Heilin schon. Man tut nicht Genusssachen dort. Nicht schminken, nicht einfach zu spazieren. Die Idee ist, es ist nicht ein Ort, um einfach seine Zeit zu verweilen, sondern es ist ein heiliger Ort. Jetzt sind wir hier, ve'ein neotin bahem, und sagt die Gemara, Amar Rava, sagt Rava, Chachamim v'talmideim, die Talmide Chachamim und ihre Schüler, Mutarin, die dürfen einfach in der Synagoge verweilen. Warum? Der Amar Reish Yud Beit Lamed, Rabbi Joshua ben Levi, Mai Bei Rabbanan, was ist ein Beit Midrash? Ja, Bei Rabbanan, das ist Rabbanan, das ist ihr Haus. Es ist ein gemeinsames Wohnzimmer. Für Leute, die Synagoge nur zum Gebet aufsuchen, dann vielleicht nicht einmal jeden Tag, dann hat die Synagoge noch einen extra besonderen Status. Aber für Menschen, die vor da und in der Synagoge im Beit Midrash eigentlich sitzen und lernen, die dürfen dort auch einfach verweilen. Das kommt auch vom obigen Zitat, das hier weitergeht. Man geht nicht in eine Synagoge, um Schutz vor der Sonne oder vor dem Regen zu haben. Sagt die Gemara, ja, der Ravina und Rav Ada bar Matna, diese zwei Rabbiner, Ravina und Rav Ada bar Matna, avu kaime vishaile shelta mirava, ja, sie fragten gerade etwas von Rava, ata silcha de mitra, ja, silcha de mitra, was ist mitra? Mitra ist von matare, Regen, vaten talu matar livracha. Silcha, ja, sagt Rashi, Zerem Maim Shbaim. Ein sehr starker Regen kam. Silcha de Mitra. Eile Weg nicht, da sind sie in die Synagoge hineingegangen, weil es regnete. Amrei, haben sie gesagt. Hei, da Eilina Weg nicht da, dass wir in die Synagoge gekommen sind. Lav Mishum Mitra ist nicht wegen des Regens, Ella Mishum die Schmata für das Lernen. Wie heißt es? Eigentlich ist klar von der Geschichte, und die Gemara präsentiert das so: Sie sind tatsächlich wegen des Regens hineingegangen. Ja? Nur, wie kamen sie dazu? Weil sie dort waren, weil sie gelernt haben. Wichtig ist, wie man die Dinge präsentiert. Nicht immer soll man die Dinge krass präsentieren, sondern ein Teil von Kavod ist, dass man dann seine eigenen Taten reinterpretiert, um zu sagen, wir sind hier nicht reingekommen, um in der Synagoge Schutz vor dem Regen zu haben, sondern weil wir gerade jetzt lernen. Das ist eine Einstellung. So schaue ich auf meine eigenen Taten. Ba Ziluta, ja. Wir brauchen klares Denken, Kyoma de Istena, ja, wie einen kühlen, ja, wir brauchen so einen Tag, der da steht, Nashevet wenn der Wind vom Norden kommt, Istena, Yom Ora, es gibt Licht. Es ist ein heller Tag, es gibt keine Wolken, es sind nicht nur Wolken, es ist ein starker Wind. Und dann ist alles klar, ein klarer Tag. Wir wollen Klarheit. Und wenn draußen Klarheit nicht möglich ist, weil es regnet, gehen wir in das Synagoge hinein. Amar le Rav Acha berede Rava le Rav Ashi. Hat Rav Acha, der Sohn von Rava, dem Rav Ashi gesagt: I itzterich leile inish le mikre gavre mi beiknishte. Ja? Wenn es ihm nötig ist, leinisch, einem Menschen ist es nötig. Le mikre gavre, ja, mi beknishte. Er muss jemand aus der Synagoge rufen. Mai, was soll er tun? Ich muss in die Synagoge irgendwie hinein, um einen Menschen zu rufen. Ich gehe nicht hinein, um zu beten. Aber er ist dort, was soll ich jetzt tun? Amar hat er gesagt, Itzuva mi Rabbanan hu, wenn er er ist ein Gelernter, er kennt sich aus in Torah, Leima Hilchete, soll er dort eine Halacha lernen. Wie Tana hu, Leima Matnite. Ja? Wenn er diese Qualität von Tana hat, er kennt sich laut Mishnayot, ja, soll er Mishnayot sagen. Wie Karahu, wenn er kennt sich nicht, also Zuba Mirabanan kennt sich schon aus dem Lernen, er will schon in der Lachai in all ihrer Herrlichkeit auslegen. Tanai ist, er kennt Mishnayos. Okay. Und es gibt solche, nicht alle Mishna kennen sie, aber sie können Chumash lernen, Tanach. Ikara Pasuka soll er ein Pasuk sagen. Ve'ilo, wenn er so ignorant ist, er kann nicht selbstständig, nicht einmal einen einzelnen Pasuk selbstständig lernen. Leima Leli Nuka soll er ein Kind, der dort ist, ansprechen. Die haben dort gelernt, das war die Schule auch. Emeli Psukach, sag mir dein Pasuk, was du gerade lernst. Inami, andere Möglichkeit. Nishepur, er soll sich einfach hinsetzen. Auch nur still sitzen in der Synagoge hat eine Bedeutung. Ich muss hier an einer gewaltigen Geschichte von dem vor kurzem verstorbenen ehemaligen englischen Oberrabbiner Lord Jonathan Sacks denken. 2007 habe ich an einer kleinen Konferenz teilgenommen, wo er war so mehr oder weniger unser Gastgeber. Und das Thema war interreligiöse Aktivität aus jüdischer Sicht. Wir haben verschiedene Aspekte davon besprochen, sowohl halachische als praktische Aspekten. Als auch politischen Aspekten. War ganz, ganz interessant. Aber er hat eine Geschichte erzählt, die mir bis heute bleibt. Er hat erzählt, er hat so an einer interreligiösen Konferenz teilgenommen in London. Und na, was sagt man denn, wenn man so eine interreligiöse Konferenz sich mit Menschen aller unterschiedlichsten Religionen trifft, dann sagt man, man kann voneinander lernen, wir sollen einander zuhören, zusammenhalten, alles nette Worte. Er hat es auch so gesagt. Und beim Essen wendet sich eine Baha'i-Vertreterin an ihn und sagt ihm: Rabbi Lord Sacks, you spoke so beautifully about how we can learn from each other. Tell me, what can you as Chief Rabbi learn from me as a Baha'i woman? Und wir sind ja besonders streng mit unserer Definition von Avak Avodazara, ja, was nur anfängt von Avodazara zu riechen, also einfach zu sagen, wir lernen was von anderen, ist nicht leicht. Man muss richtig nachdenken. Und zum Verdienste von Oberrabbiner Sacks hat es ihm nicht mehr als eine halbe Sekunde genommen, bis er einen Plan hatte. Und er hat richtig geantwortet. Er hat sowohl inhaltlich richtig geantwortet, als auch das halachische Problem gelöst. Und er sagte: Frau so und so, wissen Sie, es gibt etwas, das unheimlich wichtig für das religiöse Leben ist. Und dass sie in der Bahá'í-Religion viel davon haben. Und uns im Judentum fehlt viel davon. Und es ist unentbehrlich. Das war ganz interessant. Was ist das? Sagte er, Stille. Und das ist, was die Gemara hier eigentlich sagt. Die Gemara sagt, sich einfach in der Synagoge hinzusetzen und still zu sein und mal die lautlose Stimme der Geistigkeit zu hören, das alleine reicht als Kavod Bet HaKnesset, dass es nicht heißt, ich bin dort hineingegangen, um jemanden zu suchen, sondern ich bin dort hineingegangen, um, wie heißt es, um auch einen religiösen Moment zu haben. Gut, machen wir jetzt weiter. Maspidin bei einem Special Rabbin. In einer Synagoge darf man nicht das Special Yachid machen, also einfach eine Nachrede für einen Verstorbenen, eine Trauerrede für irgendeinen Verstorbenen darf man in der Synagoge nicht halten. Nur wenn es ein Special Rabbim ist. Es geht um eine öffentlichen Trauer, eine großen Trauer, zum Beispiel weil eine sehr bekannte Person verstorben ist, ein großer Rabbiner oder was weiß ich, dann darf man in der Synagoge einen Hesped halten. Umaspidin bei einem Hesped shel Rabbim. Sagt die Gemara, Eich Adami Hespeda de Rabbim. Was ist ein Beispiel von einer Trauerrede der vielen Leuten, ja, des Publikums? Mach Rav Hespede de Kai bei Rav Sheshet. Rav Sheshet sagte dazu, ja, er zeigte, sagte er, wie sehr interessant, er sagte, würde man für jemanden wie Rav Sheshet einen Hesped halten, dann das wäre Hesped von Rabbim. Rav Sheshet war am Leben. Ja? Rav Chisda sagte, für so eine Person, Rav Sheshet mach wie Rav Sheshet, kogon espede de kai be Rav Chisda. Jeder von den beiden hat den anderen hochgeschätzt, als einen der wichtigsten Leuten ihrer Generation und wenigstens ihre Region. Und deshalb zeigten sie ja die Irrtümer und sagte, das ist der andere ist der Gadol bei Israel, ja. Rafram aspedale chaltei bewech knishta. Als die Schwiegertochter von Rafram verstorben ist, hat er in der Synagoge eine Trauerrede gehalten. Amarta gesagt, Mishum Yikra Didi Udemita Atu Kule Alme. Kule Alme, dieses ganze Publikum kommt, Mishum Yikra Didi Udemita. Sowohl für die Verstorbene als auch für mich als Rabbiner bekannt hier in meiner Synagoge kommen sie hier. Und deshalb wird es zu einer öffentlichen Veranstaltung. Ich muss hier sagen, ich finde in dieser Zeile der Gemara ein Echo von Chabad. Was meine ich? Als ich Gemeinderabbiner von Basel war, habe ich mal bemerkt oder mehrmals bemerkt, wenn mein Freund, mein Chavruta sogar, der Chabad-Schaliach in Basel eine Simcha macht, sein Sohn ist 3 Jahre alt geworden, was hat er gemacht? Er hat die ganze Gemeinde eingeladen für eine Chalacke. Ja? Wenn es eine Privatfeier wäre, hätte er dort 20 Leute. Nein, die nützen ihre Familienfeier, um die ganze Gemeinde zu involvieren. Und da habe ich gedacht, wenn ich als Gemeinderabbiner sowas mache, dann verlangt die Gemeinde von mir Geld, als ob es meine eigene Angelegenheit ist. Nein, es ist eine Gemeindeangelegenheit. Es ist ja nicht für mich, dass ich 300 Leute einlade. Ich tue 300 Leute einladen, weil ich zufälligerweise habe ich die Möglichkeit, eine Geburtstagfeier der Familie zu nützen, um alle Menschen einzubinden. Und das verstehen Gemeinden sehr häufig nicht. Ja? Es ist natürlich eine Marketing-Sache. Das muss man nicht so salopp oder krass oder was weiß ich billig sehen. Es ist eine gute Sache eigentlich, eine kluge Sache, ja. Nur gibt es viele Leute, die das nicht verstehen. Und Rafram verstand das, sagt er, die Menschen kommen für was? Es ist eine öffentliche Angelegenheit. Seine Schwiegertochter, ich weiß nicht, ob die Schwiegertochter bekannt war. Für die Schwiegertochter würden 50 Leute kommen. Und wenn Rafram die Trauerrede hält, dann kommen 200 Leute. Ja, plus die 50, die ohnehin kommen würden. Das sind 250 Leute. Das ist Mishum Yakre, die Diudamita Atu. Von uns beide kommen sie. Und deshalb hat er das in der Synagoge durchgeführt. Rabbi Zera Saftei Lehahume Rabbanan Beweke Nishta. Rav Zera, Entschuldigung, hat eine Trauerrede für diesen Rabbiner gehalten und hielt das in der Synagoge. Amata gesagt, Mishum Yakre, die Diudamita. Sie kommen entweder für mich oder für ihn, macht nicht aus. So oder so geht es. Interessant ist natürlich, Rafram sagt, Didi u Demita, ja, sie kommen für mich und für die Verstorbene. Rav Zera sagt, sie kommen entweder für mich oder für den Verstorbenen. Ja. Das heißt, im Fall von Rafram hätte für seine Schwiegertochter alleine nicht gesagt, dass man eine Trauerrede in der Synagoge halten darf. Denn Hespet hat er in der Synagoge gemacht. Warum? Weil er wusste, die Menschen kommen für ihn und es wird so eine öffentliche Veranstaltung wegen der Verwandtschaft, also mit dem Rabbiner der Stadt. Und im Fall von Rabbi Zera sagte er, der alleine würde das Publikum ziehen. Er alleine ist öffentlich wichtig. Okay. Reish Lakish Safnei Lahu Zuumba Mirabanan Die Shriach Barade Israel. Reish Lakish hat einen Hesped gehalten für diesen jungen Rabbiner. Der lebte in Israel, dort wo Reish Lakish lebte. Da wird Tane Ilcheta bechavdalet Shurata. Er hat, wie heißt das? Ave Tane Ilcheta, was wollte ich? 24 Reihen, sagt Rashi, chavdalet Shurot shel Talmidim. Ja? Das heißt, er hat eine recht große. Aber Tanil Chatashaya schon nämlich Schneidler Talmidim, er lehrte vor und 24 Reihen von Talmidim waren vor ihm. Das heißt, der war schon ein recht wichtiger Magichiu. Amar, was hat er gesagt? Vai Chasra, Ara de Israel, Gavre Rabba. Och, armes Land Israel, der jetzt dieser große Mann fehlt. Es gab jemanden, der hat Halacha vorgelernt, Sifra, Vesifri, Vetosefta. Er kannte sich aus, also in Halacha, sagen wir mal in Mishnayot, er kannte sich aus in Midrashe Halacha, er kannte sich sogar aus in Breitot, Uschriv und er ist verstorben, Atu Vamgulele Rav Nachman, hat man das Rav Nachman gesagt, ja, und insbesondere, dass er hat mit ihm gesagt, war Amrulele Rav Nachman bei Yitzchak Lispedei Mar, der Herr möge ihn doch für ihn eine Trauerreden, ihn mit einer Trauerrede beehren. Amar hat er gesagt, Heichen Lispedei, ja, wie soll man, was für ein Hespe soll man halten? Hat er gesagt, hey, Zano de Male Sifre de Chassar. Hat er gesagt, hey, Zana Male Sifre, sagt Rashi, Eina Elo, Ela, Kesal Shemil'u Sfarim. Er war wie ein Korb, der mit Büchern gefüllt war. Was war das Problem? Ve'en Mevin Mabatocha. Er versteht die Bücher aber nicht. Er hat die Texte gekannt, er hat sie aber nicht verstanden. אף שונה הלכות ולא שימש להם חכם, jemand der ein שונה הלכות ist, er lehrt הלכה, aber er hat keinen שימוש gehabt, ללמוד שיבינו טעמי משנה, dass er die Sache tief verstehen soll, das fehlt ihm. ופעמים שדברי משנה סותרים זה את זה, manchmal gibt es einen Widerspruch zwischen משניות, וצריך לתרצה וממוסי auslegen, כגון הכה במאייסקינן, ומנזית מרמרה, הויפי ככה במאייסקינן, וכגון המאני רבי פלוני, או נראה סופי, מלצו זאגן, ורום גיבצה אין וידה שפרוך, אבל דסתי אוס זאגן פשידו נתנאים זינט, וכגון חיסורי מחסרה, יא, דס מנחמל, אין המשנה מוס, ממוס ושטיין, דס די טרדיציון אין המשנה, mangelhaft angekommen ist und die Gemara erklärt, was eigentlich dahinter steckt. Ja? Wenn jemand das nicht Shimush Talmidei Chachamim hatte und all diesen Dingen nicht gelernt hat, dann ist sein Lehren, ja, ein mangelhaftes Lehren. Er ist wie ein Korb gefüllt mit Büchern. Und so hat er gesagt, Hai Zano, dieses Korb, der Male Sifre, voll mit Büchern, der Chassar, der gegangen ist. So, jetzt sagen die mal, Tachase kommen sie sehr, Ma ben Tekife da Arad Israel, ele Chasside de Babel. Ja? Wir müssen mal sehen, die Differenz zwischen den Starken vom Lande Israel und den Frommen von Babel. Weil hier sehen wir eigentlich ja zwei Leute verstorben, der eine in Babel, der andere in Israel, ja, mit ganz anderer Zugang zum Hesped, ja. Reish Lakish hat eigentlich mit viel, also er hat eigentlich einen Hesped gehalten, der recht anständig war. Aber Nachman war da zurückhaltender. Und ja, und da sagt die Gemara schon mal die Differenz zwischen den beiden. Dann haben wir in einer Mischne gelernt, Masechet Avot, Udi Shtamesh Betaga Chalaf. Wer sich mit der Krone bedient, welche Krone? Ist die Krone der Torah. Und wer diese nützt, ja, Chalaf, er wird da untergehen. Tane Reish Lakish, hat Reish Lakish diesbezüglich gelehrt, Zermish Tamesh Bemishe Shoneh Lachot, jemand, der sich bedient, das heißt, er benimmt sich gegenüber einer Person, die Halacha gelernt hat, das heißt, Mishnayot gelernt hat, Halachot hier heißt Mishnah, er nützt den, sagt, bring mir bitte das, mach das für mir jenes. Er bezieht sich auf diese Person wie nicht auf besonders ehrwürdige Art und Weise. Ja, das ist, was hier gemeint. Das ist die Stammisch Betaga, das Nützen der Krone, die Krone der Torah für seinen eigenen Vorteil zu nützen, heißt nicht, dass es irgendwo eine Krone gibt, die ich auf dem Kopf setze, sondern ein anderer Mensch hier. Ich muss die Torah im anderen Menschen anerkennen. So lehrte Reish Lakish. Das ist Kitraschel Torah. Vamar Ula und sagt Ula, Lishtamesh inish beman de Tane Arba'a, Vloli Stammisch bemande Matnei Arba. Ups, was ist das? Ja, sagt er, ein Mensch soll sich bedienen lassen von jemand, der vier von den Shishasi Dremishna lernt. Eher von ihm sich bedienen lassen, als von jemand, der sie lehrt. Das heißt, wenn man keine andere Wahl hat, man muss jemanden auswählen, der eine gewisse Arbeit durchführen muss, die vielleicht nicht so besonders ehrwürdig ist, dann soll man, wenn man jemanden auswählt, jemand, der noch lernt, ist untergeordnet dem, der schon lehrt. Das heißt, der Tane und der Matne, er lernt und er lehrt. Kiha der Reish Lakish, eine Geschichte mit Reish Lakish, aber Asil Beuchar ging auf dem Weg, Mata Urkema de Maya. Die kamen zu einem Wasser, ja, man musste irgendwie, man musste durch ein kleines See oder sowas, ja. Atau Gavre ist jemand gekommen, Arkeve Akitfein hat ihn auf den Rücken genommen, kam Abel, er hat ihn zur anderen Seite gebracht. Amarle hat ihm gesagt, Karit, hast du gelernt, also danach gelernt, Amarle, Karina, ja. Tanit, Mischne gelernt, sagt der Tanina. Arba Sidre Mischne habe ich gelernt. Amarle, Ja, hat er ihm gesagt, Pasalta lecha arba'a ture, Pasalta lecha arba'a ture, du hast vier Berge für dich gebaut und Vetanat bar lakish akitfech, und du möchtest Reish Lakish auf deinem Rücken tragen? Ich bin nicht einverstanden. Sie sind doch nicht über das Wasser. Schade bar Lakish abamaya, schmeiß den Reish Lakish im Wasser. Amarle hat ihm gesagt, Nichali, ja, mir ist lieber, der Schmeinen lemar, ich möchte lieber, dass ich dich diene. Sagt er, Iachi, in diesem Fall, gemor minia hamilte, dann sollst du das von mir lernen. Er lehrt ihm jetzt eine Idee. Rabbi Zera sagt, Benot Israelen ichmiru al atzman, shafilu rot ipadam kechardal, yoshvot alav shiva nekim. Was ist das? Das ist die bekannte Geschichte Halacha, die Rabbi Zera lehrt, die Chumra von Rabbi Zera. Das ist so. Von der Torah, wenn eine Frau eine Blutung hat und die normale Monatsblutungen machen eine Frau in eine Nida. Wenn sie aber nicht die normale Monatsblutung hat, sondern sie blutet länger als normal, beziehungsweise in einer Zeit während des Monats, wenn sie es nicht erwarten soll, dann gibt es eine gewisse Marge von 11 Tagen, sollte eine Frau in dieser Zeit bluten, dann wird sie eine Sava. Und von der Grundhalacha unterscheiden wir, wie viele Tage eine Frau eine Sava geworden ist. Hat sie nur zu einem Tag geblutet, dann heißt sie eine Sava Ktana. Und sie, solange an jenem Tag sie aufhört zu bluten, dann darf sie nachher in die Mikwe. Und abends ist sie Tehora. Geschieht das 2 Tage nacheinander, dann kann sie noch immer, sobald sie aufhört zu bluten, in die Mikwe gehen und dann abends ist sie Tehora. Erst wenn sie 3 Tage nacheinander geblutet hat, braucht sie Shiv'a Nekiim, 7 reine Tage. Nur, das setzt voraus, dass die Frauen immer Rechnung halten, bin ich jetzt eine Nida, bin ich eine Sava, oder ist es gar nichts, ja. Frauen müssten dann echt Rechnung halten, weil es kann sein, eine Frau blutet mehrere Tage, ein Teil der Blutung gehört zu Nida und ein Teil der Blutung gehört zu Sava. Um es noch komplexer zu machen, es gibt gewisse Blutungen, wo nicht hellrotes Blut rauskommt oder etwas Ähnliches, das deutlich Blut ist, sondern es gibt manchmal verwässertes Blut, soll ich es mal nennen. Das heißt, es hat eine andere Farbe ein bisschen. Und da stellt sich die halachisch komplexe Frage, ob das als Blut gilt oder nicht. Daher ist es nicht immer klar, wann der Zyklus einer Frau halachisch anfängt und mit dem auch nicht klar, wann es endet. Also das Ganze kann furchtbar kompliziert werden. Und wenn man noch dazu zählt, dass die Frauen damals nicht nur die verheirateten Frauen mit Hilchot Nida zu tun hatten, sondern alle Frauen, warum? Weil man noch zur Zeit der Mishnah, also vor der Mishnah, zur Zeit von der Mikdash, hatte man noch Trumot und Maasrot. Und entsprechend war die Tahara etwas, das noch viel breitere Folgen hatte als heute. Dann kann es mal komplex werden, mit all diesen Einzelheiten Rechnung zu halten. Und sagt Rabbi Zera, Benot Israel, die Töchter Israels, Henich Mirwala 20, sie haben selbst entschieden, streng mit sich zu sein, Shafilu Ro'ot, die Padam Kachardal, auch nur für einen kleinen Tropfen, so groß wie ein Senfkörnchen, Yoshvot Alav Shivanekim, dann warten sie Shivanekim, also anders als was ich ausgelegt habe früher, dass von der Grundhalacha, wenn man nur zu einem oder 2 Tagen in der Siva-Zeit blutet, dass man am gleichen Tag noch mit aufhörender Blutung, nachweislichen Aufhören der Blutung in die Mikwe gehen kann und abends ist die Frau Tora, haben die Frauen selbst entschieden, dass diese Erleichterung Erleichterungen, die es in der Tora gibt, nicht zu akzeptieren, sondern immer sich benehmen, als ob eine Frau eine Zavah Gdola geworden ist. Das lehrt Rabbi Zera. Und das war also, was Reish Lakish ihn dann gelehrt hat. Dana Devei Eliyahu. Bei sind von Eliyahu hat man gelehrt, Kolashone Alachot, Alachot, also im Beit HaMidrash von Eliyahu, jeder, der Alachot lernt, Muftach lo shehu ben olam haba. Wer häufig Halacha lernt, er kommt bestimmt gewiss in den Jenseits. Shenemar, wie es heißt, Halichot olam lo, ja, die Wege der Welt oder sind sein oder die Wege der Ewigkeit. Altikre Halichot, lese es nicht als Halichot, ela Halachot. Halachot sind für ihn olam. Welcher olam? Olam haba. Gibt es Fragen, bevor ich die zur nächsten Seite gehe?
Wieso eigentlich die Zahl 4 hast du gelernt? 4 Mishnayot oder so?
Ich werde ehrlich zugeben, ich müsste das nachgucken, was gewisse Mefarshim sagen. Aber auf den ersten Blick ist das eigentlich, es hat sich so ergeben. Er hat noch nicht alle 6 Sidre Mishnah gelernt, nur 4. Vielleicht jene 4, die es zum Beispiel Babli gibt es eigentlich 4, ja? Die zu Gemara werden, mit Ausnahme von Masechet Brachot und Nida. Jedenfalls
in der Geschichte war ich einverstanden, dass es sich so ergeben hat, aber es ist ja vorher schon so. Aber wenn Sie sagen, es könnte natürlich einfach die Sichtweise des Babli gewesen sein,
ja,
dann
ja.
ist Sinn. Aber es ist ja vorher schon. In der Geschichte
hätte ich
auch gesagt,
gerne,
hat viel Gott
ich
gelernt.
Gerne, ja. Ich habe mich jetzt nicht darin kundig gemacht. Ich habe es nicht drauf gesucht.
Kein Problem.
Es wäre interessant zu sehen, was man von Schim diesbezüglich schreiben. Ich werde sehen, ob ich das bis nächste Woche noch schaffe. Aber interessant ist etwas anderes, weil es diese Geschichte so gibt und er das nennt, du hast dir 4 Bergen gehaut, dass das natürlich die Basis für den
Titel
großen halachischen Werkes Arba'a Turim, ja, auf dem Shulchan Aruch dann basiert. Und eigentlich ist es nicht nur zufällig, der hat 4 Teile gehabt, der braucht einen Namen für ein 4-teiliges Werk. Nein. Der hat nicht alles Shishesivim Mishnah gelernt, nur 4. Der Tur bringt nicht alle Halachot, nur jene Halachot, die heutzutage relevant sind. Das heißt, es gibt eine riesige Verwandtschaft zwischen den 4 Turim hier und dem Werk Arba'a Turim, der im Gegenteil zum Rambam, der Rambam deckt alles von der Halacha ab, Arba'a Turim nimmt nur eine Selektion, nur was wir heutzutage, also was relevant ist. Also das ist, da gibt es eine tiefe Verbindung. Okay. Tanu Rabbanan, ich muss jetzt zur nächsten Seite. Nächste Screenshot, eine Sekunde. Mevatlin Talmud Torah lo Otzat Hamet. Wenn jemand beerdigt werden soll, dann unterbricht man sogar Talmud Torah dafür, damit man den Verstorbenen anständig begleiten kann. Ulachnasat Kala und so auch, und damit eine Braut begleitet wird zu ihrer Chuppa. Amurala val Rabbi Yehuda ben Ilai hat man zu Rabbi Yehuda bei Rabbi Ilai gesagt, Shayam avatel Talmud Torah lo tzat amet ulachnasat kalat, das so tat. Aber dann sagt die Gemara, bamed varim amurim, von was reden wir hier? Also jeweils jemand, ich kann mir schon vorstellen, es gibt eine Yeshiva in Jerusalem und jeweils, wenn es eine Beerdigung gibt, dann müssten sie zur Beerdigung gehen, dann würden sie nie lernen. Es ist eine große Stadt, ich glaube, es sind mittlerweile 800.000 Leute, die dort leben. Es gibt ohne Ende Hochzeiten, Baruch Hashem. Es gibt leider auch ohne Ende Beerdigungen. Ja, das ist ein normaler Teil des Lebens. Man lebt in einer fast Millionenstadt. Man wird nie aufhören. Was hier steht, bedeutet das, dass wir quasi fortan zu Beerdigungen gehen müssen oder fortan zu Hochzeiten? Nein. Bei Meldwarim Amurim, Beshe'en, Sham, Kol, Zorko. wenn nicht genug Leute vorhanden sind, für was ihm gebührt. Avalier Sham Kolzoko in Watlin. Ja, wenn es genug Leute gibt, dann ist man nicht mehr Watel. Vechama Kolzoko, was heißt das Kolzoko? Amar Rav Shmuel Bar Inya Mishmeid Rav, sagt Rav Shmuel Bar Inya im Namen von Rav, Treser Alfe Gavre, 12.000 ja, Männer, Vishita Alfe Shippude und ja, und wie heißt es, und 6.000 Stöcke dabei, ja, und wie heißt es, nicht Stöcke, Shofarot, ja, also Trompete, Shofarot, war andere, andere sagen, Treser Alfe Gavre und Minayushit Alfe Shippure. Nicht, dass man 12.000 Leute Publikum und 6.000 Leute mit Trompeten hat, sondern von den 12.000 ist die Hälfte mit einem Shofar. Ula amar, Ula sagt, Gon de Chayze Gavre Meavule Atzichra. Was heißt der Chayze Gavre Meavula Lesichra? Mechizat Anashim, Chayze Gavre, die Männer, die Menschen schützen, unterbrechen, ja, sind wie eine Mauer. Mishara'irat Beta Kvarot, von Tor der Stadt bis zum Friedhof, wo es nur sein soll. Man kommt schon auf die Notosham. Man kann sich so vorstellen, von der Altstadt von Jerusalem oder von Mea Sharim bis Arasetim, was für eine Distanz das ist, was er eigentlich beschreibt. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet sagt, Kintinata Kachnetilata. Wie wenn sie gegeben wurde, so auch wenn sie genommen wird. Manetinata beshishim ribo, was heißt, wie wurde die Torah gegeben mit Anwesenheit von 600.000 Leute? Eigentlich waren es mehr, 600.000 zwischen Männer zwischen 20 und 60, aber okay. Das heißt shishim ribo. Afnetilata, wenn sie genommen wird, beshishim ribo. Das heißt, sie wird genommen, ein Mensch, der Torah gelernt hat, stirbt. Sagt die Gemara jetzt, Anemile, das ist Le Mande Kare Vetane, für jemanden, der Tanach gelernt hat und auch Mishne. Aber Le Mande Matne, für jemanden, der aber auch unterrichtet hat, nicht nur gelernt, sondern auch unterrichtet, Leitli, Shure, dann kann man auch noch viel mehr Leute bringen. Tanja Rabbi Shimon ben Yochai Omer, wir haben in einem Breiter gelernt, Rabbi Shimon ben Yochai sagt, Bore, Kama Chavivin Israel, Ifna Kodesh Baruch Hu, komm und sehr, wie geliebt, wie beliebt die Bnei Israel vor Akadosh Baruch Hu sind. Shebechol Makom Shagalu, wohin die Bnei Israel nur ins Exil gingen, Shechina Imaim ist die Shechina mit ihnen. Galu und Mitzrayim sind nach Ägypten ins Exil gegangen, Shechina Imaim ist die Shechina mit ihnen gekommen, Shenemar, Haniglo Nigleti, Levet Avicha, Alevet Avich, Biotam, Mitzrayim, ja, also Gott war mit denen in Ägypten. Galul Bavel, sie gingen ins Exil nach Bavel. Schina imaim, ich sagte, Schina mit denen. Schina imar le manchem, Schilachti Bavela. Ja, ich habe nach Bavel geschickt, um euer Willen. Wafgeschena, Tidin Nigael, Schina imaim. Und in der künftigen Erlösung wird auch Gott mit ihnen aus dem Exil kommen. Das heißt, Veshav, Hashem Elokecha, et Shvutcha. Gott kommt zurück mit deine Gefangenen, Veishivlo Nema, das heißt nicht, Gott bringt zurück, Ela Veshav, er geht zurück. Melamed, Shakadosh Baruch Hu Shavimem, dass Gott auch mit denen zurückkommt, mit Ben Hagaluyot von den, sagt die Gemara, eine kleine Sekunde. Bevavel Heicha, wo ist Gott in Bavel? Wenn Gott auch in Bavel ist, dann muss man ja einen Ort haben. Wo? Amar Rabbi sagt, Abaye bewege nicht der Hutzal. Ja? Zum Beispiel in der Synagoge von Hutzal. Das ist ein heiliger Ort, besonderer Ort. Dort, ja, wie heißt es, dort gibt es die Präsenz der Schchina. Und dann sagt er weiter, bewege nicht da, de Schaf ve Yativ bin Hardar, auch in jener Synagoge in Hardar. Und dann ist die Frage natürlich nur, wo ist Gott? Du hier oder dort? Flotema, damit meinen wir nicht, dass Gott gleichzeitig in beiden ist. Gott zeigt seine Schrina nicht gleichzeitig an zwei Orten. Ella, sondern Simninacha, Simnachmal ist hier. Es ist nicht fortdauernd, dass man dort die Schrina spüren kann, aber immer wieder.
Frage,
Ja.
warum könnte Hashem seine Shechina nicht an mehreren Orten gleichzeitig spürbar machen lassen?
Was ich da verstanden habe, ist eher, dass auch dort im Allgemeinen die Präsenz der Schrina nicht fortdauernd zu spüren ist. Man muss nicht übertreiben. Das ist nicht etwas, worauf wir Menschen Anspruch haben, sondern da, wenn es Gilui Schrina gibt, dann, wie heißt es dann dort? Ich möchte einen interessanten Rashi zeigen, warum in der Synagoge von Schaf Vejativ in Nehardaa. Sagt Rashi, als Jechoniah ins Exil ging, aus der, aus, wie heißt es, nach der Zerstörung des ersten Betamigdash, hat er sie gebaut, Me'avanim, von Steinen, Ve'afar und Erde, die sie mitgenommen haben. Als sie nach Israel gingen, von Israel nach Babel gingen, haben sie von Israel
Steine.
Steine mitgenommen. In Erfüllung von was geschrieben ist, Giratzu avadecha, deine Diener liebten, wollten, begehrten, et avanea ihre Steine, et afara jachonenu. Und ja, sie liebten ihre Staub. Das ist die Liebe zu Eretz Israel. Und wenn die Exilierten aus Eretz Israel in Babel einen öffentlichen Gebäude für Torah und Tfilah etablierten und sie machten das mit Steine aus Eretz Israel, dann ist das der Ort geworden, wo auch 1500 Jahre später, 1000 Jahre später, sagen wir mal, 1000 Jahre später die Schrina in der Welt zu spüren war. Herrliche, herrliche Bemerkung von Rashi. Vor, dass wir sollten eigentlich noch weitergehen. Ich will nur sagen, es gibt noch ein interessantes Wort, den ich zeigen will. Amar Abaye sagt Abaye, Teiteli dechimarchikna parsa eilena umazelna hatam. Dann noch eine Frage, vor dass wir noch, das muss ich noch auslegen, was Abaye sagt. Eine kleine Frage zur früheren Synagoge. Was heißt Schaf Vejativ? Schaf Vejativ bin Hardar. Es könnte auch ein Schlüssel sein, warum die Schrina nicht fortdauernd an einem Ort ist. Schaf Vejativ heißt, sie wurde verlassen und wieder angesiedelt. Sie ist vielleicht zerstört worden, wieder errichtet worden oder vielleicht nicht zerstört, aber zerfallen und wieder errichtet worden. Das war eigentlich diese Synagoge. Und das heißt, sagen wir mal, die Synagoge von Huzal war vielleicht der zentrale Ort von Babel, die bekannte große Synagoge während der Zeit, wenn in Nehardaa kein großes Zentrum vorhanden war. Dann sagt dabei, Amarabaye, Teiteli, soll mir kommen, es kommt mir, kommt was? Ja, es kommt ein Segen. Dechimarchakna Parsa, wenn ich reise weg, ich gehe ein Parsa weg. Hier ist das. Dechimarchikna Parsa, Eilena umatzelna hatam, ich gehe dort und bete dort. Sagte, Anini Chnasli palel betocho, dorthin gehe ich beten. Wenn ich reise, dann will ich dort gehen. Es ist mir wichtig, wenn er nur die Gelegenheit hat, dort zu sein, insbesondere wenn er reist. Okay. Dann, ja. Avodi Shmuel velevi. Diese zwei Personen, der Vater von Shmuel und Levi, havu yatve bechnishta, de shaf veyativ bin harda. Sie saßen in jener Synagoge. Atya Shchina, und die göttliche Präsenz kam. Shamo kol rikscha, ja, Sie hörten plötzlich etwas. Sie hörten eine Stimme. Shamakol Riksha. Und sie hörten eine Stimme. Kamu, sie standen auf und Nafku und gingen heraus. Also wenn sie die Stimme gehört haben, sie verstanden, jetzt dürfen wir hier nicht bleiben. Rav Sheshet, Aveyati, Veveknishta, Deshafiyati, Vinarda. Rav Sheshet ist das Achtort in der Synagoge. Atja, Schrine, sie ist Schrine gekommen. Velon Nafak, er ist nicht rausgegangen. Das ist also im Gegenteil zu Avodi, Shmuel und Levi. Atu Malachi Asheritz, und sind die Dienstengel gekommen, wir kamen Vatulei. Sie haben ihn erschreckt, sie wollten ja, es war erzürnt. Amarle Fanav hat er vor Gott gesagt, Ribono Shel Olam. Ja? Aluv Vesheno Aluv Mi Nitche Mipnemi. Jemand ein Nebuch und jemand, der nicht ein Nebuch ist, wer soll eigentlich Vorrang, ja, wem geben? Die Engel sind nicht Aluvim, sie sind nicht Nebuch, sie sind die Engel. Rav Sheshet war alt, war, ich glaube, blind sogar, hab ich gesehen. Ja, Rashi sagt, Zaginara, weil er war ein Blinder. Und er ist Aluv, er ist ein Nebuch, ja. Er muss weggehen für die Malachim. Ja. Amar Lehu hat Gott denen gesagt, Shivkuhu, lasst ihn. Okay. Es gibt ein Pasuk in Jecheskel, Va'eileim le Migdash Maat, ich werde für sie ein kleines Heiligtum sein. Sagt Gott, der Migdash ist zerstört worden, jetzt kommt die Zeit von Migdash Maat. Amar Rabbi Yitzchak, sagt Rabbi Yitzchak, Elu batek nesiot vatek midrashot sheba Bavel, das sind die Synagogen, die es in der Diaspora gibt. Rabbi Elazar amar ze beit Rabbeinu sheba Bavel. Es ist nicht irgendein Migdash Maat, es ist nicht jede Synagoge oder vielleicht nicht nur jede Synagoge, sondern Beit Rabbeinu. Wer ist Rabbeinu in Bavel, Rabbeusei? Ja, Rabbeinu als Israel ist Rebbi, Yehuda Nasi. Aber zur Zeit von Rabbi Yehuda Nasi gab es noch keine große Yeshivot in Bavel. Sie wurden gerade dann gegen Ende seines Lebens gegründet. Und wer ist also Rabbeinu Sheba Bavel? Wer hat eigentlich Bavel zu einem Ort des Tora-Lernens gemacht? Die erste große Yeshiva war Shmuel, aber sorry, die erste Yeshiva war Shmuel. Aber solange Shmuel seine Yeshiva hatte und keine andere Yeshiva vorhanden war, war das ein bisschen armselig. Dann kam Rav nach Bavel und hat eine Yeshiva eröffnet. Und er führte auch sehr freundschaftliche Beziehungen mit Shmuel. Und die Talmidim gingen hin und her und es entstand ein intellektuelles Zentrum. Also Rabbeinu, das ist Rav. Das Haus von Rav, das ist der Ort, ja, von der Schrina. Sehr interessant, ja. Wer hat das gesagt? Amar Rabbi Yitzchak, Elu batek nesiot uvatem midrashot sheba Bavel. Rabbi Yitzchak ist ein Amora eigentlich vom Milieu von Rabbi Yochanan in Eretz Israel. Und das haben wir eigentlich vor 2 Wochen, glaube ich, so merken können, wenn es so geht. Rabbi Elazar ist ein Talmid von Rabbi Yochanan auch. Also das sind die sind Eretz Israel und sie sprechen von der großen Bedeutung der Batei Midrash in Bavel. Der Rash Rava hat Rava gelehrt. Und übrigens, als Talmidim von Rabbi Yochanan, dass sie über Rav so sprechen, ist auch noch was Besonderes. Der Eretz Israel eigentlich verlassen hat, um nach in Bavel sich niederzulassen. Der Rash Rava hat Rava gelehrt, ausgelegt, Mai Dichtiv, was ist die Bedeutung und was geschrieben ist. Hashem Ma'on Ata Haita Lanu. Du bist für uns ein Ma'on, ein Ort der Zuflucht gewesen, ja, ein Ort der Schutz. Eilu Batei Knesiot Uvatei Midrashot. Das sind die Synagogen und Lehäuser. Amar Rabbi sagt, Abaye Merei Shavai Garisne Beveita. Ich pflegte zu Hause zu lernen, Matzlena Beveknishta und bat in der Synagoge. Kivan de Shamait Leha de Kamar David. Als ich gehört habe, ja, was David gesagt hat, was heißt, er hat gehört, er hat nicht Tehilim gekannt. Ich nehme an, eines Tages, wir kennen das alle. Es gibt Dinge, die lernen wir und wir lesen sie und wir bedavnen sie und merken nicht, was das bedeutet. Und eines Tages werden wir uns dem bewusst. Wir lesen es mal und sagen, was heißt das eigentlich? Ups. Ja? Ich kann mir das so vorstellen, Abaye als junger Mann irgendwann schaut sich diesen Perektilim an. Hashem, Ahavti Ma'on Beitecha. Ich liebe Ma'on Beitecha. Und er hat die Verbindung gemacht. Hashem Ma'on Atayitalanu Edu Batech Knesiot Vate Midrashot Shem Bavel. Ja, was Rava auch so aufgelegt hat. Abaye hat sich das überlegt, dass eigentlich heißt das, ja, dass diese Orte besonders sind. Hawaii garissener Beweg nicht da. Dann kam ich auch für das Lernen in Bet Midrash, in Bet Knesset Bet Midrash. Tanja, wir haben einen breiter Gelände, Rabbi Lazar HaKapar.
Ja? Dazwischen bilde ich mir ein, dass das in Masechet Brachot auch vorkommt. Was
stimmt,
sagt
das ist
er?
Da zitiert. Brachot Chet.
Ja! Zitiert. Danke.
Okay. Tanja, Rabbi Elzer HaKapar, Omer, Rabbi Elzer HaKapar sagte, Atidin Batei Knesiot Uvatei Midrashot Shebabavel, שיקבעו בארץ ישראל, die Synagogen und Lehrhäuser von Babel, werden eines Tages in ארץ ישראל etabliert sein, שנאמר, כי כתבור בהרים, wie der Berg תבור unter den Bergen, וכחרמל בים, und wie der Karmel Gebirge im Meer, warum? Weil der bis ins, also aus dem Meer herausragt, ja, Javo wird kommen, sagt die Gemara, ולא דברים כאן וחומר, אומזו מה, ומה תבור וכרמל שלא באו, אלו לפי שעה ללמוד תורה, נקבעים בארץ ישראל. תבור וכרמל, נחתי זה אוסלגון, ורן נשת אימר טייל פון ישראל, זה זה נח ישראל גקומן. Die Berge sind nach Israel gekommen. Jetzt muss man fragen, was für eine Lehre ist das, dass Berge kommen. Berge im Tanach, muss ich sagen, sind häufig eigentlich ein Symbol für Menschen, für große Menschen. Ja? Jedenfalls sagt die Gemara eine Auslegung, die Berge sind gekommen. Und weil sie nur für einen Moment für Torah gekommen sind, sind sie jetzt ein Teil von Erz Israel. בתי כנסיות ובתי מדרשות שקוראים ומרביצים בהם תורה, indem man Torah liest und man verbreitet Torah על אחת כמה וכמה umso mehr, sehr, sehr klar, ja, dass dort, dass die nach Israel kommen werden. Ich möchte nicht weiter mit der Gemara lernen, sondern ich möchte zu Tosfot gehen und wir werden dieses letzte Zitat nächste Woche nochmals lernen müssen, weil es verbunden ist mit dem Zitat, naja, weil vielleicht machen wir noch drei Zeilen, okay. דרש בר כפרה, זאג בר כפרה מה ידכתיב, אז גשרים נסלמת רצדון הרים גבנונים, yeah? מה heißt das? למה תרצדון הרים גבנונים? זאג תגמרה, איך לגס לחאוס? זאג תגמרה, יצתה בת קול, אני הימלי ששתימה ישראל שקומן, ואונט, Sie hat gesagt, Amralahem, Lama Tirzudin, was ist Terazdun? Dass man einen Streit begleichen will vor dem Gericht. Man sucht, man versucht eigentlich Recht zu bekommen. Lama Tirzudin, im Sinai, mit dem Berg Sinai. Kulchem Bale Mumim. Ihr sind alle fehlerhaft, Atem, Etzel, Sinai im Vergleich mit Sinai. Ktivhacha, hier ist geschrieben Gavnunim. Was heißt Gavnunim? Die Berge, die Gavnunim sind. Uchtivhatam, es ist anderswo geschrieben in Parashat Emor. O Giben Odak, das heißt gerade ein Buckel. Berge mit Buckel. Amar Rav Ashi, sagt Rav Ashi, Shma Mina, daraus können wir lernen, ein Mann, der ja hier, wer hochmutig ist, Balmumhu, das ist eine Fehl, das ist wie ein Makel. Von was reden wir hier? Was ist, es sieht so aus, dass man von etwas redet, ohne es zu erwähnen. Es gibt ein bekannter Midrash, dass die Berge miteinander gestritten haben. Sie haben gestritten, jeder Berg wollte, dass er der Berg sein soll, auf dem die Schina kommen soll, um die Torah zu offenbaren. Und jeder sagt, ich bin größer, ich kann es besser. Und der Berg Sinai ist nicht der höchste der Bergen, sondern war bescheiden. Und es ist die Bescheidenheit, die vor Gott geliebt ist. Und das ist, was hier, was man sagt, dass die alle, was hier ist, ja, alle wollten, dass sie einen Beitrag leisten für Torah, aber Sinai ist der Berg, der es schlussendlich bekam. Gut. Jetzt habe ich aber vor 10 Minuten gesagt, es gibt noch ein Tosfot, den ich zeigen will. Mevatlin Talmud Torah lo Tzat Amet, es ist der erste Tosfot auf der Kaftet Amud Aleph. Man unterbricht Torah lernen, um einen Verstorbenen zu begleiten. Velo kashya meide masechet derech eretz, masechet derech eretz zuta, perekhet, gibt es eine Lehre, die eigentlich damit im Widerspruch steht. Der Amrenan, man sagt dort, Maase Rabbi Akiva, in der Geschichte mit Rabbi Akiva, Shematza Meit Mitzvah Baderech, er fand ein Verstorbene und den musste man beerdigen. Und Nesao Arba'a Milin, er hat ihn 4 Kilometer getragen, Ache Hevi'o Levet HaKvarot, bis er ihn zu einem Friedhof brachte. Und schon mal Rabbi Joshua und Rabbi Eliezer, was sie perlehem, als er das erzählt hat vor Rabbi Joshua und Rabbi Eliezer, haben sie gesagt, al kol pesia u pesia she pasata, für jeden Schritt, den du gemacht hast, ke ilu shafachta dam, naki, es ist wie du jemanden ermordet hast, du musst ihn nicht so schleppen, so macht man nicht. Sagt er, lo mipnei she bit, was hat das Problem? Es sieht so aus, dass der Mord war ein Mord an Torah, weil er nicht Torah gelernt hat. Sagt er so, nein. Nicht, weil er dann nicht gelernt hat. Ein Meit Mitzvah, den soll man vor Ort beerdigen und nicht anderswo hinbringen. Es ist eine große Tragödie, dass ein Mensch einfach so umgekommen ist, nicht zu Hause verstorben ist oder im Spital oder was weiß ich. Es ist einfach auf der Straße, draußen zwischen den Städten verstorben. Das soll man ihn vor Ort beerdigen. Das ist, was du sofort sagst. Interessant, wir haben eine Quelle in der Eretz Sutta. Rabbi Akiva ging 4 Kilometer, 4 Mil mit einem Verstorbenen auf dem Rücken, ja, um ihn zu beerdigen. Dann, was ist mit jemandem? Wir haben gesagt, für Leute, die gelernt haben, sie haben noch wenig gelernt, dann muss man schon so und so viele Leute 12.000 Anwesenden haben, um ihn zu beerdigen. Sagt das Wort. Mimela sham innan, daraus können wir schließen, de leman de lo karevetane. Wenn jemand, er hat keinen Mishne gelernt, keinen Tanach gelernt, er hat nichts, das totale Amaretz. I itle shiura, ja, vein mevatlin talmud Torah bishvilo, ela kede zorko, litasekbo, wie viele Menschen sollen dann kommen, wie viele Menschen man braucht, um für ihn zu sorgen. Vedavka linyan mitul Torah. Aber Leinian Bitul Malacha Asur Lochol Bneir. Sagt er so, man wird nicht die Yeshiva schließen für jeden Verstorbenen. Sorry, das findet nicht statt. Wenn jemand ein Talmid Chacham war, okay, dann muss man ihm diese Ehre bieten. Sonst, man sorgt, dass es ein Minyan gibt, es sollen ein paar Leute dort sein, Familie, Freunde, was weiß ich. Aber das heißt, alle, die Torah lernen, sind von der Pflicht, bei einer Beerdigung teilzunehmen, befreit. Aber wer nicht befreit ist, sind die Leute, die einfach bei der Arbeit sind. Ich muss da schon betonen, die Städte waren einst kleiner als heute und die jüdischen Gemeinden waren kleiner und man hat mehr zusammengehalten natürlich, das war ganz normal und das bezieht sich auf so eine Situation. Es ist ja unvorstellbar, dass man sagen soll, eine Gemeinde, die hat 10.000 Leute oder 20.000 oder 50.000 Leute, dass plötzlich alle Leute zu jeder Beerdigung kommen sollen. Also irgendwann ist das absurd. Es wäre schön, wenn wir das ab und zu machen, dass es Leute gibt, die uns so wichtig sind, dass wir alle kommen. Aber es ist ja unvorstellbar, dass jeder Todesfall dazu führt, dass die gesamte Stadt kommt. Aber dennoch gibt es hier eine Differenz. Wenn jemand Torah lernt, hat das eine große Bedeutung. Und man soll Torah lernen nicht einfach so unterbrechen. Hingegen Leute, die andere Interessen haben, ja, die sollen das unterbrechen. Das ist in einer Gemeinde, wo ich irgendwie involviert war, eine wichtige Sache gewesen. Die Frage war, wenn ein Rabbiner, es gibt mehrere Rabbiner im Team und ein Rabbiner hat Unterricht, soll er den Unterricht unterbrechen, um eine Beerdigung zu, um bei einer Beerdigung zu amtieren? Aus diesem Tosfot ist ziemlich klar, dass die Antwort Nein ist. Ja? Ein anderer soll es machen. Er ist gerade beim Unterricht. Man muss abwägen, man kann nicht nur, das Judentum ist kein Totenkult. Ja? Also wir sollen nicht nur an Beerdigungen denken, sondern wir sollen auch an Erziehung denken, wir sollen auch an Jugend denken, wir sollen an alles denken. Wir sollen Kavod Amet geben, ja? Und die Ersten, die kommen müssen, sind nicht dann die, die gerade unterrichten, sondern die, die gerade im Geschäft sitzen. Okay. Ich koche, die zwei Tests waren wichtig.
Ach.